Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, was willst du von mir, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los sei
liebe Schwestern und Brüder, Maialtäre haben Blumen, Kerzen und sind schön dekoriert, gestaltet. Und das erzählt letztlich, dass es jetzt in die helle Jahreszeit endgültig geht, in das Licht, in die Wärme Richtung Sommer. Der Frühling blüht, aber dieses Blühen, diese Schönheit natürlich etwas noch viel Tieferes erklärt, nämlich die Schönheit unserer christlichen Hoffnung. Die Schönheit der Blumen auch von der Dankbarkeit erzählt, vom Glauben dieser Frau, die durch ihr Ja-Wort letztlich den Weg zur Erlösung als Mitarbeiterin Gottes eröffnet hat. Wir können sehr schöne Maialtäre aufstellen und Blumen kaufen, aber wenn wir ehrlich sind, ist der Zustand der Kirche nichts Blühendes, sondern eher etwas Verwelkendes, eher etwas, was langsam aber sicher weniger wird und abstirbt. So ist es erstaunlich, was kürzlich berichtet wurde aus Frankreich. In Frankreich ist die Säkularisierung wahrscheinlich noch viel weiter fortgeschritten, die Trennung von Staat und Kirche auch ganz massiv historisch. Und in der Osternacht 2024 wurden in den französischen Diözesen über 12.000 Menschen getauft. Erwachsenentaufen können ja immer stattfinden, aber es ist was Wunderbares. Es gibt ja auch das Katechumenat, wo letztlich die Verbindung von Ostern und Taufe zum Ausdruck gebracht wird und deshalb auch Taufen möglichst in der Osternacht stattfinden wird. Das ist ein Trend, den gibt es schon seit etlichen Jahren, aber dieses Jahr die Spitze, über 12.000 Taufen in dieser Nacht in einem Land, wo das Christentum nicht mehr eine große Bedeutung hat. Man fragt sich, woher kommt dieser Trend in einem Europa, das die christlichen Wurzeln immer mehr abschneidet. Und interessanterweise auch, dass die Altersgruppe zwischen 18 und 25, ich sage es mal ganz vorsichtig, die hier jetzt nicht die Bänke füllen, dass da relativ viele auch getauft wurden, auch Erwachsene. Wie erklärt man sich in Frankreich diesen Trend? Da gibt es mehrere Erklärungen. Wenn man diese jungen Erwachsenen fragt, was sie zur Taufe bewogen hat, so sagen es zumindest Leute, die sie begleiten, kommen oft drei Dinge. Glaubenszeugnisse im Internet. Also, dass junge Leute im Internet surfen und dann da hängen bleiben bei Zeugnissen vom Glauben, die sie als echt, als berührend empfinden. Das Zweite, das ist da, wo ihr jetzt seid, die Schönheit der Liturgie. Ich weiß nicht, ob du die Liturgie schön findest. Also, ich gehe mal davon aus, dass du wärst halt da, gell? Die Schönheit der Liturgie finde ich spannend. Und das Dritte, die Stille, die man in einer Kirche erfahren kann. Scheinbar ist die Welt inzwischen so laut und die Handys läutet und scheppert Tag und Nacht, dass junge Menschen wieder die Stille suchen. Was kommt noch dazu, wenn man diese Erwachsenen fragt? Es ist letztlich die Sinnsuche, auch die spirituelle Suche, eine geistliche Suche. Da muss es in der Welt doch noch mehr geben als mein Smartphone und die Haustür. Und junge Erwachsene sagen, ich bedauere es, dass meine Eltern mich nicht zur Taufe gebracht haben. Bei uns ist ja genau andersrum, dass immer mehr Ältere sagen, die sollen das selber mal entscheiden, wir bringen niemand mehr zur Taufe. In Frankreich kippt die Entwicklung, dass es tausende Jugendliche gibt, die sagen, Mama und Papa, warum habt ihr mir getauft, warum habt ihr mir das vorenthalten? Also spannend, oder? Und wisst ihr, was noch dazu kommt? Das ist auch spannend für nicht wenige von euch, die hier sitzt. Jugendliche sagen, was hat mich zur Taufe bewogen? Was hat mich überhaupt auf den Weg gebracht? Ein nicht unerheblicher Teil sagt, das waren meine Großeltern. Mama und Papa haben mir nicht mehr von Gott erzählt, aber Oma und Opa. Und im besten Sinne, so habe ich es in dem Artikel gelesen, auch in ihrer Einfachheit von Gott zu reden. Also einfach nicht im Sinne von simpel, sondern aus dem Herzen, aus dem Leben. Und ich finde das spannend, diese Entwicklung. Ich möchte euch jetzt gar nicht mehr, es gibt da noch andere Thesen. Ich habe da noch eine Sache gelesen, weil das wurde auch in den kirchlichen Medien breit berichtet, dass in Frankreich so viele Erwachsene und vor allem junge Erwachsene sich taufen lassen. Und dann habe ich gelesen von einem Bischof, der ist in Frankreich zuständig für Katechese, also für Glaubensvermittlung. Und der sagt einen spannenden Satz. Er sagt, diese Zahlen sind eigentlich verwirrend. Also der sagt, also ich kann es mir auch nicht erklären, wo das herkommt, ja. Also so weit sind wir schon, dass der Bischof sagt, es ist verwirrend, dass so viele Leute zu Eis kommen inzwischen. Also Blick auf diese Erwachsenentaufen. Und dann sagt er einen tollen Satz. Es ist, als würde Gott die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Spannend, gell? Also nach dem Motto, wir in der Kirche, Pfarrer und was weiß ich, wir kriegen das nicht mehr nah. Gott nimmt die Dinge selbst in die Hand. Das ist ein sehr bedenkenswerter Satz. Und der gilt jetzt nicht bloß im Blick auf Kirche, der gilt für deine Lehrer. Was haben wir schon in der Hand? Jeder von uns kann nachher heimkommen und das Lehrer kaufen, Kopf stehen. Du hast es nicht in der Hand. Keiner hat das Lehrer in der Hand. Ein Christ glaubt, Gott hat mein Leben in der Hand. Deswegen heißt es, dass alles schön ist, aber im Letzten gibt es eine größere Hand. Es gibt eine tolle Bibelstelle im 1. Korintherbrief. Da sagt Paulus, einer pflanzt, einer gießt, aber Gott lässt wachsen. Und der pflanzt, der gießt, ist eigentlich nicht entscheidend, sondern Gott, der wachsen lässt. Und dann sagt er den berühmten Satz im 1. Korintherbrief, wir sind Mitarbeiter Gottes. Also letztlich ist nicht egal, was du tust, aber das ist wie in der Mathematik, das Vorzeichen, die Grundlage ist, Gott nimmt die Dinge in die Hand. Gott handelt in deinem Leben, in dieser Welt. Und du bist Mitarbeiterin, Mitarbeiter Gottes. Das Zusammenspiel. Das ist unser christliches Verständnis deines Lebens und dieser Welt. Sei kein Langweiler, bleib nicht auf dem Sofa hocken. Also geistlich, liebe Omas und Opas. Also diese Statistik, erzählt euren Enkeln von Gott, auch wenn sie in die Kirche gehen und wenn eure Kinder, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, nichts davon wissen wollen. Französische junge Erwachsene sagen, die Großeltern waren für mich wesentliche Menschen in der Glaubensvermittlung. Und wir dürfen glauben, dass Gott die Dinge in die Hand nimmt. Das ist die entscheidende Frage auch der Zukunft der Kirche. Kein Pfarrer rettet die Kirche, kein Bischof, kein Papst. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und das hat viel mit dieser Frau zu tun. Maria ist das Paradebeispiel einer Mitarbeiterin Gottes. Und das heißt nicht, dass man irgendwie hier einen Kult betreibt, sondern das haben unsere Vorfahren schon immer gespürt, diese Frau durch ihr Ja-Wort. Gott handelt, aber sie hat Ja gesagt. Und deshalb ist sie Urbild, Vorbild einer Mitarbeiterin Gottes und unsere Fürsprecherin. Und diese Frau hat auch Bitteres erlebt bis zum Tod ihres Sohnes. Aber sie hat geglaubt, am Ende siegt das Licht, das ist Ostern. Und sie ist Mutter der Kirche und unser Lader fliegt auseinander und verwelkt. Aber wir wollen heute am 1. Mai auch unsere Kirche anvertrauen im Sinne, bitt Gott für uns, dass wir auch glauben dürfen, dass Gott die Dinge in die Hand nimmt, dass er im Letzten unser Leben in der Hand hat. Das tun wir vor allem auch durchs Gebet, durch die Gottesdienste. Und ihr seht vielleicht hier vorne, da möchte ich abschließend darauf hinweisen, diese Wand mit den Rosenkränzen. Und da geht einem Pfarrer das Herz auf, gell? Wir fahren ja nach Rom im Sommer mit den großen Minis. Und unsere Minis haben mit Unterstützung von Eltern und Erwachsenen diese Rosenkränze geknüpft, die ihr da vorne seht. Die werden am Ende des Gottesdienstes gesegnet. Viele von euch beten Rosenkranz und auch in den Kirchen wird Rosenkranz gebetet, Gott sei Dank. Auch bei uns, danke der Marianischen Männerkongregation für das regelmäßige Gebet. Man nimmt diese Perlen in die Hand, letztlich sagt es dir auch, Gott hat mein Leben in der Hand. Und vielleicht nehmt ihr nachher einen mit, vielleicht verschenkt es dann auch jemand oder paltet ihn, auch wenn er schon zwei Rosenkränze habt, lieber habt ihr drei daheim, oder verschenkt dann. Und ich finde es großartig, dass unsere Jugendlichen Rosenkränze machen, die dich daran erinnern können, dass Gott die Dinge in der Hand hält, dass unser Leben in seiner Hand ist. Amen.